ungefähr ein Jahr ist es her, unsere letzte Krisenfolge.
Ja, ich erinnere mich. Liberation Day, Trump, Zölle.
Jetzt ist es auch was mit Donald Trump. Es ist kein Liberation Day, es ist der Bombardment Day. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall krasse Eskalation im Nahen Osten. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Durch die US- und israelischen Angriffe im Iran. Die merkst du an den Energie- und den Finanzmärkten. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir setzen uns hier mal kurz ins Studio und machen eine kurzfristige Sonderfolge. Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp für dich. Denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Auch in Notfällen. Und wir zeigen dir wie. Ist ja erstmal eine krasse Nummer so. Also du konsumierst die Nachrichten und denkst so, okay.
Ja, genau, absolut. Ich glaube, da waren wir alle jetzt übers Wochenende und noch diese Tage gut damit beschäftigt, das irgendwie aufzunehmen. Auch wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, more of the same, ja. Also diesmal meinen sie es natürlich nochmal deutlich ernster als beim letzten Mal. Aber ja, es ist natürlich jetzt in dem Sinne leider nichts Neues und trotzdem bewegt es uns alle und bewegt auch unseren Geldbeutel. Aber ich will gleich schon mal vorausschicken, ja, auch wenn das jetzt, da wenn wir uns jetzt als erstes drüber unterhalten, an der Tankstelle gar nicht lustig sieht, für den Rest deines Geldes sieht es zumindest im Moment nicht ganz so schlimm aus.
Das ist auch so ein bisschen unser Schlachtplan heute. Wir schauen zuerst mal auf die Spritpreise, auf Heizöl und Gas und auch darauf, was so an den Finanzmärkten los ist. Ja, nach dieser nächsten Stufe sozusagen in diesem Konflikt. Und am spürbarsten ist es ja wahrscheinlich wirklich bei den Spritpreisen im ersten Moment. Denen kommst du ja auch schlecht aus, wenn du tanken musst oder auch im Alltag, wenn man vielleicht auch nicht tanken muss, aber sie manchmal so beobachtet an den Tankstellen, da ist es tatsächlich direkt sichtbar.
Ja, man merkt das auch direkt sozusagen. Ich fahre jeden Morgen an der Tankstelle vorbei. Da ist ja bekanntlich am Morgen der Preis auch mal am höchsten, ja. Und jetzt stelle ich fest, diese hohen Preise, die ich, also ganz konkret über 1,80, sowohl für E10 als auch beim Diesel, die sind halt jetzt auch tagsüber da und am Morgen ist es nochmal deutlich, lag der Preis heute Morgen deutlich über 1,90 sozusagen. Und das sagt jetzt hier auch zum Beispiel eine Webseite wie Clever Tanken, dass eben auch im bundesweiten Schnitt der Preis sowohl für E10 als auch für Diesel so grundsätzlich über die Marke von 1,80 geklettert ist. Jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir hier den Podcast aufnehmen. Naja, und jetzt zum Beispiel, jetzt hier habe ich gerade offen den Dieselpreis und der lag ja jetzt wochenlang, sage ich jetzt mal so seit Januar, irgendwo so um die 1,70 rum. Also merkt man schon auch einen deutlichen Aufschlag. Selbst am Freitag lag er noch so bei rund, sage ich mal, 1,75, 1,76. Naja, und die Tage von 2025, wo du noch für, wenn du es günstig gekriegt hast, 1,60 Diesel tanken konntest, die sind wohl erstmal vorbei.
Eben ist wirklich mit Abstand der höchste Stand in den letzten 12 Monaten. Die Rohölpreise ziehen eben an durch den Konflikt und die Störungen in der Straße von Hormus. Worum geht's da? Diese Meerenge ist ja eine der wichtigsten Öltransitrouten der Welt. Also ungefähr 20% der globalen Ölverkehre gehen dadurch. Also unter anderem Öl aus Teilen Saudi-Arabiens, aus den Golfstaaten, also aus den Emiraten, Katar, Bahrain, aber auch aus Kuwait, Irak, Iran, geht dadurch. Und das ist eben an der Zapfsäule spürbar. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, mich macht das in dem Fall schon so ein bisschen sauer, weil das ist schon so auch das klassische Moment dieser Tankstellenkonzerne. Das Öl, das du jetzt vertankst, haben die günstig eingekauft vor Monaten. Und jetzt ist irgendwas und die Preise gehen direkt hoch. Aber in 2 Monaten oder sagen wir, wenn irgendwann die Ölpreise wieder runtergehen, dann gehen deswegen lange die Spritpreise nicht im gleichen Tempo runter.
Genau, also das ist das übliche Muster, was wir in solchen Krisenphasen sehen. Der riesige Aufschlag, der kommt sofort drauf, weil die Händler, die Ölkonzerne und so weiter, alle antizipieren praktisch, dass sie jetzt dann gleich für ihre nächsten Einkäufe mehr zahlen müssen. Aber es ist natürlich völlig richtig, was du sagst. Ne? Den Sprit, den du jetzt gerade an der Tankstelle zapfst, den haben die deutlich günstiger noch eingekauft. Aber sie rechnen eben damit. Ja, man könnte auch sagen, haben auch die Rechtfertigung sozusagen dafür, jetzt da, sage ich mal, was sind das, Größenordnung 10 Cent in der Größenordnung da oben drauf zu schlagen. Und wie du sagst, die spannende Frage ist natürlich dann, wenn sich die Krise irgendwann wieder entspannt, wenn die Ölpreise wieder runterkommen, ob dann die Benzinpreise im gleichen Maße sinken. Und meistens, wie du richtig sagst, ist das halt oft nicht so schnell. Das heißt, die schleppen diesen Risikoaufschlag, nenne ich das immer in Anführungszeichen, fast schon eine ganze lange Weile mit, wo man dann immer von denkt, ja, liebes Bundeskartellamt, schaut mal da bitte genau drauf.
Ja, gilt so ein bisschen die Marktweisheit, Benzinpreise steigen wie so eine Rakete und fallen wie eine Feder dann im Vergleich zum Ölpreis. Was für dich natürlich wichtig ist, versuch trotzdem einen halbwegs guten Deal zu bekommen, wenn du darauf angewiesen bist. Also wenn du dein Auto selten brauchst, gilt natürlich, wart erst mal ab mit dem Tanken, ob sich's bessert. Und sonst, wenn du jetzt tankst, nutzt Tank-Apps, tank bei günstigen Tankstellen in deinem Umkreis. Aber immer auch dran denken, es lohnt sich jetzt nicht, größere Umwege zu fahren für einen bisschen billigeren Spritpreis. Also einfach mit so ein bisschen Kalkül hingehen, sag ich
mal. Und vor allen Dingen, tank nicht morgens. Also ich weiß nicht, ob es an jeder Tankstelle so schlimm ist wie bei der bei mir vor der Tür. Ja, aber bei mir sind da 10, 12 Cent Aufschlag um 8 Uhr morgens keine Seltenheit. Ja, und selbst wenn du schon um 10 Uhr tankst, ist es schon günstiger.
Dann ist so ein bisschen ein entkoppeltes Thema davon. Also die Spritpreise sind ja so ein ultimativ naher Krisenindikator, den du direkt im Geldbeutel merkst. Ja, auch über Jahrzehnte etabliert fast schon. Bei Heizöl und Gas, ja eigentlich gleiche Rohstoffgruppe, ist es aber nicht ganz so unmittelbar. Ist jetzt natürlich auch betroffen. Du hast die Heizölpreise davor genau mal angeschaut.
Also bei Heizöl ist es schon dramatisch sozusagen. Ich habe jetzt hier gerade die Kurve mal offen. Na, während wir da, sage ich mal, so noch Ende Februar sozusagen bei so 95, 96 Euro lagen pro 100 Liter, ist das immer, liegen wir jetzt in dem Zeitpunkt hier, wo wir das drehen, bei so rund 127, 128 Euro. Und das ist schon so ein Aufschlag von gut ungefähr um die 30%.
Das ist brutal.
Ja, das ist schon hart. Ja. Man sieht auch, dass das Heizöl hier nochmal stärker betroffen ist. Typischerweise sind ja Heizöl und Diesel von der Preisentwicklung her sehr ähnlich, aber hier beim Heizöl wird da offensichtlich noch viel mehr Risikozuschlag genommen. Beim Gas ist es aber ein bisschen anders.
Genau, also die Gaspreise sind ebenfalls hoch. An den Gaspreisenbörsen gibt es auch starke Sprünge. Das hat auch einen relativ banalen Grund. Katar ist weltweit ein sehr, sehr wichtiger LNG-Lieferant, also verflüssigtes Erdgas. Das wird also runtergekühlt, dann wird es flüssig und dann kommt es in so, ja, steht es unter Druck und bleibt eben flüssig. Und Katar hat ungefähr 20% Anteil am globalen LNG-Markt.
Also ich glaube, die haben ja auch gerade ihre größte Förderstation, ich bin jetzt ganz sicher, wie das heißt, gerade dicht gemacht. Der Witz ist jetzt ein ganz wichtiger Tipp für dich, wenn du deinen eigenen Gasvertrag hast, entweder für dein Eigenheim oder jetzt vielleicht auch für deine Etagenheizung. Unser Energieexperte Benny von Finanztipp hat gesehen, dass gerade aktuell, die Gaspreise, wenn du jetzt einen neuen Gasvertrag abschließt, noch nicht so hoch sind. Das ist also wirklich ein Tipp, wenn du entweder du hast vor, deinen Gasvertrag jetzt dann zu wechseln, oder du weißt, dass dein Gasvertrag in den nächsten Monaten ausläuft, ja, dann kannst du dir jetzt noch eine Preisgarantie sichern für 12 oder 24 Monate und bist zumindest, sag ich mal, auf der sicheren Seite abgesichert gegen eventuell wahrscheinlich steigende Preise.
Das ist unsere ganz klare Empfehlung und natürlich schau einfach auch mal in unseren Rechnern vorbei für gute Angebote. Verschaff dir da einen Überblick und wenn du weißt, das ist in ein paar Monaten, verschaff dir einfach jetzt schon mal einen Überblick, einfach damit du so ein Gefühl hast.
Einmal googeln, Finanztipp, Gasvergleich.
Und das ist eben die Besonderheit an den Gaspreisen im Gegensatz zu den Spritpreisen, dass du da ja oft auch durch die Gestaltung dieser Lieferverträge, Gas ist ja kein so Konsumgut. Also Benzin und Diesel sind ja eher, das wird halt so wegkonsumiert im Privatkundenverbrauch. Und Gas wird ja auch in so riesigen Speichern vorgehalten. Du hast diese ganze Heizinfrastruktur und so weiter. Also es ist ein ganz anderes System und da passiert die Weitergabe an dich, also als Kundin oder Kunde, relativ verzögert.
Genau,
also
klar, das ist der Vorteil.
Genau,
du kannst von dieser Verzögerung jetzt profitieren.
Aber natürlich versuch da möglichst viel zu sparen, versuch weniger zu heizen, jetzt auch, wo es wärmer wird und so weiter. Die ganzen Empfehlungen gelten natürlich wie immer, aber bisher hält sich's in Grenzen. Und dann schauen wir mal jetzt auf das, was dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, wahrscheinlich am meisten interessiert, nämlich was ist jetzt mit meinem ETF, was ist mit meinem Gold und so weiter. Wir haben ja vor kurzem erst auch eine Folge gemacht über Gold verkaufen.
Da war gut vom Timing her, ne? Das haben, glaube ich, viel ein paar Leute genutzt, den hohen Goldpreis. Gut, die hätten auch auf jetzt warten können.
Ja, wir starten jetzt, glaube ich, einfach mal mit den Aktien-ETFs.
Ja, machen wir mal.
So als Hauptasset im Depot, sage ich mal. Du merkst natürlich bei den weltweiten Aktien-ETFs, dass es so eine Risikoaversion an den weltweiten Märkten gibt. Also die globalen Indizes geben schon spürbar nach.
Ja, wobei es nicht so schlimm ist. Also das ist mir auch wichtig jetzt in der heutigen Folge, dass wir das richtig einordnen, weil du wirst vielleicht auch auf dem einen oder anderen Medium da was mitkommen, ja. Risikoaversion hast du es gerade genannt, ne? Also Krisenstimmung, Märkte geben nach und so weiter. Wenn wir jetzt mal ganz nüchtern auf die weltweiten globalen Aktienmärkte schauen, natürlich jetzt hier mal wieder repräsentiert durch den MSCI World, dann siehst du nicht so wahnsinnig viel. Ja, also ich habe hier gerade mal geschaut, ne, so der MSCI World, so ganz grob auf eine Wochensicht, hat er gerade mal 0,7% nachgegeben. Heute jetzt, zum Zeitpunkt, wo wir das Video drehen, minus 1,6%. Das kann auch morgen wieder anders aussehen. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass die amerikanischen Aktienmärkte, ja, namentlich der S&P 500, also die 500 größten US-Aktien, nicht nur nicht nachgegeben haben, sondern total stabil sind, beziehungsweise sogar zuletzt leicht zugelegt haben. Das heißt, im Wesentlichen der ja doch sehr starke und fast schon alles bestimmende US-amerikanische Aktienmarkt, den lässt der Krieg ziemlich kalt anders. Ja, die machen sich im Moment offensichtlich keine Sorgen, dass ihnen das Öl ausgehen könnte.
Ist natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen ökonomischer Unterschied zwischen Ländern, die selber relativ große Erdölvorkommen haben, wie zum Beispiel die USA, oder auch noch einen Nachbarn haben wie Mexiko und Kanada, die auch relativ große Ölvorkommen haben.
Oder sich damit planen, sich venezuelanische Ölvorräte jetzt dann anzapfen zu können. Den Ausgang schauen wir uns nochmal an.
Also genau, dadurch gibt es einfach natürlich ein anderes Risikobewusstsein. An den europäischen Börsen ist es ja schon spürbarer und auch im DAX. Und vor allem, der DAX ist vielleicht auch für unsere Nutzerinnen und Nutzer das, was dir am ehesten begegnet, was du dann so als Barometer wahrnimmst, weil das halt in den Radio- und Fernsehnachrichten immer so breitgetreten wird. Obwohl der DAX jetzt für uns in der Finanz-Community so für die Geldanlage eigentlich keine echte Relevanz hat.
Genau, also da kommt, glaube ich, durch den, dass der DAX jetzt nachgegeben hat und ich gehe gleich noch darauf ein, kommt schon so sehr viel Nervosität, sag ich mal, auch in die Kreise deutscher Journalisten rein. Aber es ist eben nicht nur der DAX hat nachgegeben, aber eben auch insgesamt europäische Aktien. Also der europäische Aktienmarkt ist tatsächlich eher derjenige, der nachgegeben hat. Ich habe jetzt hier gerade den MSCI Europe offen, also ne, das ist sozusagen die europäische Variante des MSCI World, die großen Aktiengesellschaften insgesamt in Europa, wo natürlich der DAX auch enthalten ist. Und auf Wochensicht liegen wir da jetzt hier gerade bei einem Minus von rund 3,8, also knappen 4%. Das ist auch noch im Rahmen. Das ist jetzt auf eine Woche gesehen noch kein dramatischer Verlust. Wenn man sich da den langfristigen Chart anschaut, dann fällt das nicht wahnsinnig auf. Aber dann merkt man schon, aha, der Markt sagt, offensichtlich ist Europa von der eventuellen, wie immer, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, ja, von der eventuellen Energieknappheit sozusagen, die aus den Golfstaaten kommt, stärker betroffen. Und übrigens, ganz interessant, und das macht auch total Sinn, wenn man an Indien und China denkt, sieht es bei den Emerging Markets ganz ähnlich aus, sogar noch ein bisschen schlimmer. Da liegt jetzt gerade der Wochenverlust im MSCI Emerging Markets über 4%, weil da eben gerade Indien, weiß ich, zum Beispiel sehr viele Energieexporte sozusagen logischerweise durch die regionale Nähe aus den Golfstaaten kommen.
Ich meine auch, dass ich vorhin, ich habe das auf die Schnelle überflogen, wo gelesen habe, dass 80% der katarischen LNG-Exporte, also dieses verflüssigte Erdgas, nach Asien gehen.
Ja, das macht total Sinn.
Ist ja auch logisch, also geografisch gesehen sind ja auch zum Beispiel Indien und Südostasien sehr, sehr nah für Katar. Und man muss natürlich, es ergibt ja auch geografisch so ein bisschen Sinn. Also wenn du jetzt überlegst, auch es gibt ja, was auch in den Medien war, dann diese ganzen, sag ich mal, Verbündeten des iranischen Regimes, also egal, ob das jetzt zum Beispiel die Hisbollah ist oder auch die Houthi-Rebellen im Jemen, das bedroht natürlich auch so Schifffahrtsrouten, zum Beispiel durch den Suezkanal, die natürlich für Indien, China und auch die europäischen Länder absolut wichtig sind, aber für die US-amerikanische Wirtschaft jetzt halt keine besondere Bedeutung haben.
Ja, da merkt man halt doch, es gibt noch eine gewisse Regionalisierung in unserer globalisierten Weltwirtschaft und du hast natürlich völlig recht, ne? Also vor allem Suezkanal natürlich jetzt nicht so sehr bei Indien und China für die Energieexporte, Importe, die laufen die Route anders, aber natürlich als normale Handelsroute. Ja, also da könnte man sich ja sicherlich auch noch eine gewisse Eskalation noch vorstellen. Das ist ja so die Frage, ob die ganze Region jetzt noch größer in Brand gerät durch das, was da gerade passiert. Übrigens ist es schon interessant, und das haben wir gestern am Montag in der Redaktion auch intensiv diskutiert, dass die Reaktion insgesamt an den weltweiten Märkten, wenn man jetzt mal speziell die Ölpreise mal ausnimmt, sondern die Aktienmärkte jetzt nimmt, nicht so heftig ausfällt. Und daran kann man immer sehen, das, was ich gerade gesagt habe, dass immer die Zukunft gehandelt wird. Warum? Ja. Weil dieser Krieg jetzt nicht komplett überraschend kommt. Ne? Da hatte sich jetzt die letzten...
Das ist eine lange Eskalationskette.
Genau, ja. Hatte sich die letzten Tage und Wochen in gewisser Weise schon ein Stück weit angedeutet. Gerade dadurch, dass die Amerikaner natürlich sehr starke Militärverbände da in den Nahen Osten verlegt haben. Und das hatte natürlich die Börsen ein Stück weit schon eingepreist. Das hast du jetzt vielleicht in deinem ETF nicht groß gemerkt. Aber was mir natürlich auch immer, es hilft immer so ein bisschen kontrafaktisch zu denken, es hätte natürlich sein können, wenn man sich jetzt den Chart eines Weltaktienindex anschaut über die letzten Monate, dann ist das relativ langweilig. Das läuft quasi fast seitwärts, ja, mit auch nicht sehr hohen Volatilitäten. Aber es kann natürlich sein, ich sage nicht, dass ich das weiß, es kann natürlich sein, dass wenn diese Drohung eines Iran-Krieges nicht da gewesen wäre, vielleicht wäre dein ETF ja dann gestiegen. Wissen wir alles nicht, ja. Aber immer wieder im Kopf behalten, dass erst die Zukunft gehandelt wird und dass natürlich viele Faktoren da eingepreist sind. Also ich sage jetzt mal ganz pauschal, da ist auf der einen Seite jetzt war die Angst vor einem Iran-Krieg und jetzt die Sorgen darüber, wie schlimm der noch werden könnte, wie lange da Erdöllieferungen ausfallen könnten. Und auf der anderen Seite, naja, sind da natürlich auch Hoffnungen drin auf die weitere KI-Entwicklung und was weiß ich alles. Also wir nehmen dann oftmals so ein Ereignis, wie das jetzt am Samstag, da die ersten Raketen eingeschlagen haben, sehr singulär war. Aber erstens ist es schon, die Erwartung darauf ist in vielen Fällen schon da. Und außerdem spielen natürlich immer noch am Aktienmarkt noch andere Faktoren eine Rolle. Nicht nur jetzt diese eine, so schlimmer auch ist, ich will das überhaupt nicht runterspielen, nicht nur dieser eine regionale Krieg, sondern noch weitere wirtschaftliche Entwicklungen. Das Gegenteil ist übrigens, nur mal als Beispiel, das haben wir uns ganz kurz gestern auch mal angeschaut, wären diverse Terroranschläge, die natürlich in der Natur der Sache seien, ja, nicht vorhersehbar sind. Ja. 9/11 war zum Beispiel natürlich so ein Beispiel, wo es da natürlich schon tagesaktuell sofort rapide runtergeht, wenn sie denn groß genug sind, die entsprechenden Terroranschläge, wo man halt sehen kann, naja, die waren halt nicht vorhersehbar, die waren nicht schon eingepreist.
Was man natürlich sagen muss, ist, dass Konflikte tendenziell die Volatilität erhöhen. Also eben vor allem so militärisch ausgetragene Konflikte und Kriege. Einfach aus dem Grund würde ich sagen, das kann man börsenpsychologisch relativ einfach erklären, weil natürlich diese Konflikte schaffen eine wahnsinnig krasse Aneinanderkettung von Ereignissen, die unterschiedlich ausgehen können. Und das sorgt natürlich du handelst an der Börse ja Erwartungen, im Guten wie im Schlechten. Und das sorgt natürlich dafür, dass sich Erwartungen schnell ändern und auch das Eintreten und Nicht-Eintreten der Erwartungen. Also dadurch, dass sich Ereignisse einfach, du schiebst die Ereignisse auf wahnsinnig wenig Zeit zusammen in so einem Zeitstrahl. Und das erhöht dann natürlich die Schwankungen, einfach weil viel öfter Erwartungen eintreten oder nicht eintreten. Was passiert denn, wenn wir jetzt von einer relativ konfliktfreien Welt ausgehen würden? Dann sind die Erwartungsevents, die da passieren, die State of the Union-Rede des US-Präsidenten, Zinsentscheidungen von der Fed und der EZB, wahrscheinlich der Volkskongress der Kommunistischen Partei Chinas und irgendwelche Bilanzkonferenzen von den großgewichteten Firmen in dem Index. Das ist wahrscheinlich das, was da noch groß übrig bleiben würde in der, sag ich mal, relativ krisenfreien Welt sozusagen. Und diesen ganzen Zwischenraum füllst du natürlich in großen Krisen mit wahnsinnig vielen Ereignissen und dadurch steigt halt einfach die Volatilität.
Ja, und was man halt immer sehen kann, ist, wie schnell die Börse natürlich funktioniert. Ja, also das ist immer wieder so ein Lehrstück, gerade solche Krisen, dass es praktisch unmöglich ist, irgendwie, vor allen Dingen als Privatanleger, darauf zu reagieren. Du bist nicht schnell genug. In dem Moment, wo die Börse aufmacht, knallen die Kurse nach unten. Keine Chance, dass du sozusagen da, jetzt mal im Extremfall gesagt, ja, deine Gewinne irgendwie retten könntest oder irgend sowas in Richtung.
Die Investoren, die Großen, die an der Wall Street sitzen, also, und ich meine jetzt auch physisch an der Wall Street.
Es geht um Nanosekunden.
Es geht um Nanosekunden, da spielt die Entfernung, das spielt schon wieder eine Rolle.
Welchen Deal du bekommst, also das kannst du komplett vergessen. Und wichtig auch immer noch, es geht nicht nur um die aktuellen Meldungen, ja, ob jetzt da gerade eine Rakete abgeschossen wurde oder nicht, sondern es spielt schon immer die Erwartung auf die Zukunft eine Rolle. Auch am Montagmorgen, als die ersten Börsen aufgemacht haben, hat die Erwartung, wie lange dieser Konflikt dauert, wie viel Erdöllieferungen ausfallen und wie lange das Ganze dauert oder wie schlimm es wird, hat in dem Moment schon eine Rolle gespielt.
Deswegen ist eben unser Tipp, versuch allen unguten Gefühls, das vielleicht da ist, zum Trotz bei einem langfristigen Blick auf deine Geldanlage zu bleiben. Also jetzt nicht in Panik verkaufen, sondern eben tatsächlich halten, also deine Anteile halten und durchhalten. Ist das, worauf es jetzt ankommt, einfach auch das Depot sein lassen. Es ist absolut legitim, sich Sorgen um das weltweite Geschehen zu machen, sich Sorgen um das Leben von vielen Menschen zu machen. Auch vielleicht, wenn du Menschen kennst, die in Urlaubsregionen sind und den Rückflug durch diese Region hätten oder die der Region im Urlaub sind, also zum Beispiel in den Emiraten oder ähnliches. Das ist alles absolut legitim und deswegen lass einfach, schaff Raum für die wichtigen Dinge und lass die Geldanlage sein, absolut nachrangiges Thema jetzt eigentlich, auch wenn es einem so über die Schlagzeilen natürlich so reingepresst wird.
Ja, ich glaube, das ist auch der Sinn der heutigen Folge, sozusagen das, die Schlagzeilen, die du vielleicht siehst und die manchmal auch ein bisschen, na, wir, da wird um Aufmerksamkeit gebuhlt, ein bisschen hetzerisch klingen, ja, Börsen brechen ein, Börsen geben nach, das liest man schon ab und zu mal, dem nicht zu viel Raum zu geben, sondern wie du gerade gesagt hast, Emil, ja, ein Stück weit, und das ist halt die Herausforderung letztendlich und die eigentliche Kunst beim passiven Investieren mit weltweiten Aktien-ETFs, das eigene Depot, das, die eigene Geldanlage vom quasi fast schon vom Rest des Lebens zu trennen. Und das sieht man halt auch daran, dass diejenigen, die da halt am geduldigsten sind, meistens dann diejenigen sind, die, weil sie sich eben vom Timing unabhängig machen, auch wirklich erfolgreich sind. Denn das zeigt halt auch, da haben wir uns gestern mal die ein oder andere Studie angeschaut, dass natürlich über den Verlauf so eines Konfliktes die Kurse dann auch wieder kommen. Selbst wenn wir jetzt noch stärkere Einbrüche sehen werden, und das kann ja durchaus noch sein, ja, das ist, ich sage nicht, dass das nicht passieren kann, dass sich das, auch das fällt unter das Thema politische Börsen in aller Regel wiederholt. Ob das jetzt die Anschläge 9/11 sind oder ein Irakkrieg oder ja sogar der Zweite Weltkrieg. Ne? Also wenn man sich da zum Beispiel die Aktienmärkte weltweit anschaut, ja, da hat es natürlich eine Weile gedauert, ja, aber letztendlich hat da zum Beispiel auch eine veränderte Industrieproduktion, namentlich Rüstungsproduktion, durchaus wieder für steigende Gewinne gesorgt.
Man könnte es, glaube ich, auch positiv sehen, die Herausforderung des passiven Investierens. Es hat tatsächlich den Vorteil, als passiv investierender Mensch bekommst du so ein bisschen das Geschenk, dass du für deinen Vermögensaufbau da jetzt nicht drauf reagieren musst. Und das heißt, du kannst dir Zeit und emotionale Kapazität für die Menschlichkeit dieser ganzen Krise und die ganze Tragik dahinter auch nehmen. Also auch für die eigenen Emotionen, die es in einem freisetzt, was auch immer das ist. Also dass man einfach auch die Gelegenheit nutzt, um sich mit sich selbst, den eigenen Ängsten und so weiter zu beschäftigen. Aber du musst dich eben explizit nicht damit beschäftigen. Also man kann es, glaube ich, auch so ein bisschen positiv sehen und sagen, Mensch, das gibt mir jetzt die Freiheit, dass ich mich damit nicht befassen muss, weil ich nicht meine 25 Einzeltitel jetzt durchgehen muss im Portfolio, sondern ich habe jetzt eben einfach die Möglichkeit, in mich zu schauen, wie es mir damit geht, das für mich einzuordnen und damit klarzukommen.
Absolut, und ich würde es vielleicht noch einen Vergleich ziehen, weil das haben wir heute noch nicht angesprochen, ich habe es hier gerade vor mir, nämlich Gold. Wenn du mir jetzt vorstellst, vielleicht ist es bei dir so, dass du physisches Gold besitzt, ja, aber wenn du dir auch nur vorstellst, dass du jetzt da ein paar Münzen oder sogar einen Barren zu Hause hättest, ja, das ist ja auch nichts aller Wahrscheinlichkeit nach, was du jeden Tag hin und her kaufst und verkaufst, abgesehen davon, dass es zu viel kosten würde. Und vor allen Dingen dadurch schaust du wahrscheinlich nicht jeden Tag drauf, wie viel dein Gold jetzt wert ist. Es gibt bestimmt Menschen, die machen das über eine App auf ihrem Handy, aber es ist eher was Beständiges, was du hoffentlich, so empfehlen wir es ja von Finanztipp, als eine Absicherung zu Hause hast oder auch eben entsprechend aufbewahrt in einem Schließfach oder in einem Tresor oder ähnliches. Und gleichzeitig muss man halt feststellen, dass die Volatilität, die Schwankungen jetzt namentlich beim Gold halt auch extrem waren. Du wirst es wahrscheinlich wissen, Gold ist so über den Verlauf von 2025 sehr stark gestiegen. Ja, hat jetzt mal in US-Dollar so ganz grob vom Niveau von 3.000 US-Dollar auf 5.000 oder über 5.000 US-Dollar die pro Feinunze zugelegt. Hatte dann übrigens, jetzt muss ich kurz schauen, wann das war so im Februar, genauso über den Februar, dann übrigens deutlich von diesem Allzeithoch runter gekracht, so in Größenordnung 10-15%, und hat jetzt, wenig überrascht, durch diese ganze Iran-Krise, aber auch schon vorher, weil die Unsicherheit eben gestiegen wäre, hat sich so langsam an dieses Allzeithoch wieder rangekämpft. Aber man sieht halt auch beim Gold, wie stark da die Schwankungen sind und wie schnell sich da auch die Zukunftserwartungen sozusagen ändern. Aber wenn du es physisch zu Hause hast, und ich sage jetzt nicht, dass du das haben musst, aber wenn du es hast, dann wird dich das ein Stück weit hoffentlich nicht so sehr interessieren, wie jetzt tagaktuell dein Gold, wie viel das wert ist. Bei deinem globalen Aktien-ETF sollte es genauso sein, bloß ist da halt die große Versuchung, jetzt jeden Tag da ins Depot zu schauen und zu schauen, wenn es jetzt gerade mal 2% rauf oder runter gegangen ist.
Wenn du aber natürlich sagst, ich habe irgendwie Gold geerbt oder so, und willst es vielleicht verkaufen, dann ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt. Gar kein Problem. Schau einfach zwei Folgen zurück. Wir haben dazu nämlich eine Folge gemacht mit allem, worauf es ankommt. Aber eben nur, wenn du wirklich sagst, Mensch, mein Opa hat mir diese eine Goldmünze geschenkt.
Und du willst die sowieso loswerden. Ne?
Also es hat jetzt keinen emotionalen Wert, hatte sie für ihn auch nicht. Und du würdest die sowieso verkaufen. Dann ist das vielleicht eine Option.
Genau. Timing-Tipp von uns. Ja, es ist nur der Hinweis sozusagen. Kann man sich jetzt auch meint. Anschauen und sicherlich nur dann, wie du richtig gesagt hast, wenn du eh vorhattest, das Gold loszuwerden.
Es gilt ja wie so bei vielen Sachen in diesem Finanzkosmos, fast egal, was du vorhast, du kannst meistens googeln, Finanztipp, XY, was auch immer du vorhast. Wir haben zu echt vielen Sachen einen Ratgeber, eine Podcast-Folge, ein YouTube-Video, ganz egal, das dir weiterhilft von unserer unabhängigen Expertenredaktion. Mach einfach schnell die Google-Suche. Du findest eigentlich zu den meisten Sachen was, deswegen Gold verkaufen hier nur als Beispiel. Egal, wo der Schuh gerade drückt, wir könnten super oft helfen. Nutzt es gerne, das machen wir auch wahnsinnig gerne. Aber ja, was ist so unser Takeaway von unserer leider zweiten Krisenfolge in 12 Monaten? Unsere letzte war, glaube ich, Anfang April 2025. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann der Liberation Day war.
Also ich habe es schon wieder vergessen. Ja.
Was würdest du sagen, was ist so deine Zusammenfassung?
Ja, also du hast es vorhin eigentlich schon richtig gesagt. Ja. Wie immer geht es darum, cool zu bleiben und sich klar zu machen, dass das Eigendepot halt sehr viel längerfristig angelegt ist, einen sehr viel längerfristigen Horizont hat, als das leider öfter mal kurzfristige und dafür umso wahnsinnigere Weltgeschehen. Ja. Diese zwei Sachen voneinander zu trennen sozusagen und sich nicht von Donald Trump verleiten zu lassen, Entscheidungen über das eigene Depot zu treffen, ist eine richtig gute Idee.
Das ist doch eigentlich ein schönes Übergangswort. Wir beantworten nämlich natürlich trotzdem Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Optimum S. Hey Saidi, ich habe mich erst spät mit dem Thema Sparen beschäftigt. Bin Ü30 und habe nicht viel Geld. Wie soll ich anfangen?
Also das Wichtigste ist erstmal auch gerade auch Ü30 einen ordentlichen Notgroschen auf der Seite zu haben. Ein gut gefülltes Tagesgeldkonto. Man hat da manchmal, glaube ich, auch so, da höre ich schon raus, ja, so, oh, ich muss mal was für meine Altersvorsorge tun. Das ist ja eigentlich auch richtig, aber man muss schon schauen, dass man auch ansonsten richtig aufgestellt ist. Ne? Also ordentlich Notgroschen, 3 bis 6 Monatsgelder, Netto-Monatsgelder hinten zu haben und auch zu schauen, dass keine großen Schulden, sage ich mal jetzt noch, für nicht abgezahltes Auto oder nicht abgezahlte Küche noch da sind. Und dann kann ich mich natürlich relativ schnell dem Thema ETF-Sparplan widmen. Aber gerade Ü30 geht schon auch darum, wenn ich jetzt hoffe, dass unser User hier schon ein bisschen was auf der Seite hat, auch dann relativ schnell den Mut aufzubringen, zu sagen, ich gehe auch mit einem größeren Einmalbetrag Geld, das ich für meine Altersvorsorge anlegen kann, das ich nicht kurzfristig brauche, eine einmalige Summe ins Depot rein, in so ein Aktien-ETF, weil ich muss schließlich auch über Ü30 ein bisschen Zeit schon aufholen.
Und generell bei der Frage nicht viel Geld, was würdest du sagen, wann ist Riester noch eine Option? Also gerade bei geringen Einkommen, können Ihnen ja die Zulagen eine gute Chance einfach auf extra Rendite?
Genau, rein? Also könnte sein, dass der Riester noch, wenn es ein geringes Einkommen, wirklich geringes Einkommen ist, vor allen Dingen dann so als Anhaltspunkt, wenn ich weniger einzahlen muss, als ich vom Staat bekomme. Das würde ich jetzt mal so als grober Richtwert sagen. Und dann vor allen Dingen wichtig mit dem günstigen Riester-Vertrag, von denen gibt es nicht so viele. Die wenigen haben wir bei Finanztipp natürlich herausgesucht.
Die zweite Frage kommt von Einfach Ilia. Macht es Sinn, die Steuerklasse zu wechseln, wenn einer der Partner in Elternzeit geht? Er ist 24 Jahre alt.
Ja, macht absolut Sinn, ne? Weil also Steuerklasse wechseln heißt ja in dem Fall, dass sie hoffentlich doch wahrscheinlich verheiratet sind, ne? Und der Partner, der mehr Elternzeitmonate nimmt, es sollte dann in Steuerklasse 3, um das Netto zu holen, weil auf den Grund des Nettos berechnet sich das Elterngeld. Und wenn du das schnell machst, dann kann sich das richtig auswirken. Wichtig, das höre ich jetzt aus der Frage nicht raus, das musst du rechtzeitig machen, im Grunde genommen dann, wenn ihr erfahrt, dass ihr schwanger seid, wie man das so schön sagt, ja, dass ihr schwanger seid, weil letztendlich geht es darum, dass man einen großen Teil der Zeit vor der Entbindung, nämlich ja, 7 Monate letztendlich, musst du vor der Entbindung bereits in Steuerklasse 3 sein, damit sich das positiv auswirkt.
Und Krauchjan hat eine Immobilienfrage, und zwar, wie viel Kapital sollte man haben bei einem Preis von 600.000 Euro und welche versteckten Kosten gibt es?
Also die generelle Marschroute ist, dass du mit 20% vom Kaufpreis an Eigenkapital auf der sicheren Seite bist, das wären 120.000 Euro. Das ist natürlich eine echte Stange Geld, das muss man erstmal aufbringen. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Du musst auf alle Fälle einrechnen, dass du ja erheblich was an Nebenkosten erstmal zusätzlich zahlen wirst müssen von deinem Eigenkapital, typischerweise irgendwas zwischen 5% und 10%, so in der Größenordnung. Also hängt natürlich vom Fall ab und ob man einen Makler braucht. Also kannst du schon mal mit 60.000 Euro Nebenkosten durchaus, je nach Fall, hier rechnen. Das geht schon mal zulasten des Eigenheims und zulasten des Eigenkapitals. Und je mehr Eigenkapital du darüber hinaus noch mitbringst, desto günstiger sind am Ende auch die Zinskonditionen. Also desto weniger Zinsen zahlst du letztendlich ab.
Schau auf jeden Fall mal in unseren Ratgeber zur Baufinanzierung und natürlich auch an der Stelle immer ganz wichtiger Tipp, wenn es ein Haus ist, Wohngebäudeversicherung mit Elementarschaden auf jeden Fall nicht vergessen, auch wenn es nicht günstig ist, im Zweifelsfall bist du froh drum.
Das sollte im Budget drin sein.
Hilft auch unser Ratgeber. Wir hoffen, unsere Folge hilft euch so ein bisschen cool zu bleiben. Das ist einfach das, worum es geht. Wir können weder Politik analysieren, dafür ist das die falsche Adresse. Wir wollen einfach dir helfen, gut mit deiner Geldanlage zurechtzukommen, auch wenn es mal echt ungemütlich wird weltweit. Wir hoffen, das konnte diese Folge. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung oder auch, wenn du unsere Folge an jemanden weiterleitest von deinen Freunden und Bekannten, der oder die sich vielleicht über die Folge freut. Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.